Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Michael Nils, der ein sehr spannendes Buch geschrieben hat, das indoktrinierte Gehirn, aber auch noch viele andere Bücher. Und heute haben wir ein sehr interessantes Thema, nämlich, oder lass uns erstmal so anfangen, was beschreibst du denn in diesem Buch, das indoktrinierte Gehirn? Also worum geht es da?
Ja, es ist im Prinzip ein Versuch zu erklären, was die letzten 4 Jahre, eigentlich schon die Jahrzehnte vorher vorbereitend, aber vor allem die letzten 4 Jahre seit 2020 mit uns geschehen ist, was passiert ist, warum wir es geschehen ließen, was die Absicht dahinter sein könnte. Das überlasse ich allerdings dann dem Leser zu entscheiden, ob da meine Theorie stimmt. Aber die Fakten, die ich liefere, sozusagen als wissenschaftlicher Staatsanwalt, der versucht, ja, das Verbrechen an der Menschheit, was hier geschehen ist, aufzuklären, die Hintergründe zu liefern, alles wissenschaftlich fundiert. Das war mein Ziel eigentlich, als ich das Buch geschrieben habe. Vor allem, weil es ja nur der Auftakt, dem Auftakt dient, was die letzten 4 Jahre passiert ist. Also mit Covid-19 und der großen Gelegenheit, etwas zu verändern in unserer Gesellschaft, wie es Prinz Charles damals gesagt hat, war der erste, glaube ich, im Juni 2020, der uns erzählt hat, Covid-19 ist eine golden opportunity, also die goldene Möglichkeit, die Menschheit, die Struktur in der Menschheit zu verändern, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, das Betriebssystem sozusagen ändern der Gesellschaft. Und ich erkläre eben, wie man insbesondere durch die Maßnahmen 2020, aber dann ganz außergewöhnlich durch die Modifikation dieses Virus, es schafft tatsächlich das mentale Immunsystem des Menschen so zu beeinflussen, dass man recht problemlos ein neues Betriebssystem installieren kann. Und wenn das mal passiert ist, dann haben wir tatsächlich eine, ja, wie soll ich sagen, eine Brave New World, eine schöne neue Welt, in die, wie sie sich diese Menschen wie Prinz Charles und einige andere erträumen. Allerdings, wie ich auch zeige, wird das, dieser Traum dieser Menschen ein Albtraum für die Menschheit werden.
Ja, und was ist das mentale Immunsystem?
Das mentale Immunsystem ist unsere Fähigkeit, ja, uns, ja, wie soll ich sagen, fangen wir ganz vorne an. Die Bibel sagt so schön, was die Evolutionstheorie schon lange bestätigt hat, auch bestätigt hat, ist, sei fruchtbar und mehret euch. Ne? Also wir werden ja sozusagen, wir würden beide nur hier sitzen und manchmal, wenn ich Vorträge halte, danke ich allen, die da sind, aber auch ihren Eltern, Großeltern und allen Vorfahren, dass sie eben dieses Gesetz beherzigt haben, denn sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Also wenn einer unserer Vorfahren gesagt hätte, nö, dann mache ich mal nicht mit, dann würden wir beide uns jetzt nicht unterhalten können. Das heißt, seid fruchtbar und mehret euch. Und um zu fruchtbar sein und sich zu mehren, muss man erstmal erwachsen werden, logischerweise. Und um erwachsen zu werden, müssen wir überleben. Und überleben, dafür haben ja bekannterweise zum Beispiel ein Immunsystem, ein körperliches Immunsystem, das besteht aus der Vielzahl unserer Immunzellen. Und diese Vielzahl der Immunzellen, also die alles genetisch auch ein bisschen unterschiedlich sind, die bei ihrer Herstellung mit genetischen Modifikationen, die sind vollkommen natürlich und dadurch ist unser Immunsystem extrem vielfältig. Das heißt, je nachdem, was für ein Virus oder Bakterium daherkommt, hat es meist schon eine Antwort, obwohl es das Virus noch nie gesehen hat, hat es schon eine Antwort drauf. Das ist eben diese Multitud, diese Vielfalt von Zellen. Das ist das körperliche Immunsystem. Das Problem ist allerdings, Menschen, wenn sie überleben wollen, oder überhaupt viele Lebewesen, die überleben wollen, haben sie natürlich nicht nur mit Bakterien und Viren zu tun, also pathogenen Mikroorganismen, potenziell pathogenen Mikroorganismen, also krank machen Mikroorganismen, sondern wir haben es auch mit pathogenen Makroorganismen zu tun. Das können jetzt in der Steinzeit das berühmte Säbelzahntiger sein oder der Bär oder der Löwe. Aber meistens kommen die pathogenen Makroorganismen auf zwei Beinen und sind sozusagen Fellow Human Beings, also andere Menschen, die uns halt schaden wollen, die genauso eben, weil sie eben sich vermehren wollen, natürlich um ihren Platz kämpfen. Und da ist man möglicherweise selbst im Weg. Das heißt, wir brauchen ein mentales Immunsystem dafür. Weil dort hilft uns unser körperliches Immunsystem überhaupt nichts. Aber unser Mentales besteht in erster Linie aus unserer Fähigkeit, uns zu erinnern. Also unser Erfahrungsschatz hilft uns in sozial komplexen Situationen, eventuell die richtige Entscheidung zu treffen. Also, ja, also allein schon mal einzuschätzen, wie sieht denn mein Gegner aus? Ist es besser, ich laufe davon oder ich kämpfe tatsächlich? Also ganz primitiv gedacht. Da hilft uns unsere Erinnerung. Hätten wir die nicht, wäre es schwierig. Also wir haben so einen kleinen Hund, der hat ein Kampfgewicht von 3 Kilo und der kläfft jeden großen Hund an. Ich denke mal, du bist ja verrückt, ja? Aber der weiß nicht, wie klein er ist. Ihm fehlt die Erinnerung an sich selbst. Also unsere eigenen Erinnerungen sind grundlegend dafür, dass wir ja in solchen Situationen die richtige Entscheidung treffen. Wenn wir es nicht tun, würden wir nicht möglicherweise nicht überleben. Und damit hätten wir das Prinzip, seid fruchtbar, mehret euch, ja, nicht erfüllt. Und das heißt, wir sind evolutionär darauf geschult, in solchen Situationen effizient zu agieren. Einfach, sonst wäre die Menschheit nicht, wo sie heute ist. Also vor allem unser soziales Gewissen, unsere soziale Erinnerungsfähigkeit hat es geholfen, was manche Wissenschaftler auch die soziale Eroberung der Erde nennen. Aber zu diesem Immunsystem, diesem Mentalen, was eben aus unserer Erinnerung besteht, da gehört auch die Fähigkeit dazu, in Situationen die richtige Entscheidung zu treffen, sprich nachzudenken. Also auch die Denkfähigkeit hängt eng mit dem mentalen Immunsystem zusammen. Interessanterweise ist es aber so, dass die mentale Energie, die ich zum Denken brauche, genau an dem Ort gespeichert wird. Das konnte ich zeigen. Ich habe auch gerade ein wissenschaftliches Paper geschrieben, das gerade im Peer Review ist für Frontiers in Behavioral Neuroscience. Da geht es darum, dass ich glaube, dass die mentale Energie, die wir benötigen, um denken zu können, überhaupt nachdenken zu können, in unserem autobiografischen Gedächtnis gespeichert ist. Und zwar in der Fähigkeit dieser autobiografischen Gedächtniszentrale, die ist hier im Gehirn, Daumen groß, man nennt sie Hippocampus, weil sie aussieht wie ein Seepferdchen. Und diese Seepferdchen-ähnliche Struktur beidseitig hier im Schläfenlappen, die hat die Fähigkeit, lebenslang zu wachsen. Also so wie unser Erfahrungsschatz wächst im Prinzip mit dem Hippocampus, mit dem Seepferdchen. Das ist die einzige Region im Gehirn, die tatsächlich lebenslang neue Hirnzellen bildet. Und zwar beim 80-Jährigen genauso effizient wie beim 18-Jährigen, solange man beispielsweise körperlich aktiv bleibt, sozial aktiv bleibt, sich richtig ernährt, einen Lebenssinn hat und all diese Dinge. All diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, diese Bereiche des Lebens, haben hormonelle Auswirkungen aufs Gehirn, insbesondere auf die Produktion neuer Hirnzellen im Hippocampus. Und diese Zellen brauchen wir, um neue Erinnerungen abzuspeichern, neue Gedanken abzuspeichern, unser eigenes Denken erinnern zu können, was ja die Voraussetzung für Planen, konstruktives Denken, Nachdenken überhaupt ist. Brauchen wir die, wenn wir die nicht hätten, diese neuen Zellen, die jeden Tag entstehen, würden wir praktisch mit jedem neuen Gedanken, mit jeder neuen Erfahrung frühere überschreiben müssen. Weil dann würde ja die Kapazität limitiert sein. Aber wir haben eigentlich eine unlimitierte Kapazität, oder beziehungsweise eine sehr geringfügig limitierte, die nur limitiert wird durch das Wachstum des Hippocampus. Das
Also
heißt,
jetzt
das Wachstum.
nochmal kurz zum Verständnis. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann kann man, also, ne, es gibt ja Menschen, die die Fähigkeit haben, sich weiterzuentwickeln, ne, also neue Informationen aufzunehmen und ihr Leben anzupassen oder zu verändern. Und es gibt Menschen, die haben diese Fähigkeit nicht, ne? Das heißt, es gibt Menschen, die glauben an ein bestimmtes System und es kommen neue Informationen, aber diese neuen Informationen passen nicht ins System und werden überhaupt nicht übernommen oder gar nicht verarbeitet. Und du sagst jetzt, dass diese mangelnde Fähigkeit, neue Informationen zu verarbeiten, dass das mit tatsächlich physische Ursachen hat.
Es hat eine physische Ursache, die mangelnde Produktion dieser Zellen. Und diese Zellen haben übrigens im Hinblick auf das, was du gerade gesagt hast, sehr schön gesagt hast, noch weitere Funktionen. Es wurde gezeigt, dass diese Zellen, man nennt diese Zellen, die hier produziert werden, ich gebe jetzt mal den technischen Term an, also den wissenschaftlichen Begriff dafür, weil dann ist es einfacher, darüber zu sprechen, wenn wir denn alle uns mal gemerkt haben. Aber ich bin ziemlich sicher, du und vor allem alle deine Zuhörer oder unsere Zuhörer heute und in Zukunft, die würden uns nur zuhören, wären sie offen für Neues. Also bin ich ziemlich sicher, dass sie diesen Begriff merken werden. Und auch nicht erschrecken jetzt in das Video abdrehen und sagen, nö, da redet ja Fremdwörter, das will ich gar nicht hören. Nee, den Begriff dafür ist Adult für Erwachsen. Adult. Adulte, Hippocampal, das ist der Ort, der Hippocampus, das Seepferdchen, also unsere autobiografische Gedächtniszentrale. Und Neurogenese, Neuron, Nervenzelle und Genesis, die Geburt, die Entstehung. Kennt man ja aus der Bibel, das erste Buch Moses. Das heißt, wir haben hier die adulte hippocampale Neurogenese. Und die ist notwendig, dass wir denken können, dass wir unsere Gedanken und Erlebnisse abspeichern können. Sie sind aber auch das neuronale Korrelat für die psychische Fähigkeit der Neugier. Das heißt, wenn wir diese Produktion sozusagen stoppen würden, kann man experimentell in Tieren machen, dann verlieren die die Fähigkeit, das Interesse an Neuem. Die sitzen auf einer Stelle und wollen nichts wissen. was natürlich für ihr Überleben natürlich gravierende Auswirkungen hat, denn eine Maus, die nur auf einer Stelle sitzt, wird verhungern. Also die muss irgendwann mal den Platz verlassen, aber sie macht es nur widerwillig. Das heißt, das Interesse, die natürliche Neugier, korreliert direkt mit der Produktion dieser Zellen durch die adulte hippokampale Neurogenese. Gleichzeitig steigert die Neurogenese die sogenannte psychische Resilienz. Auch dafür ist es das neuronale Korrelat. Psychische Resilienz bedeutet, dass ich eine Stressresilienz habe, eine Widerstandskraft gegen ja, unliebe Erfahrungen. Was bedeutet, ich bin eher neugierig und gehe meiner Neugier nach, weil ich keine Angst habe, Neues zu erfahren. Denn Neues kann ja potenziell auch unangenehm sein. Also wenn man sagt, dein Lebensstil, ja, der hat dir die Konsequenzen, weil irgendwas etwas fehlt in deinem Leben, also wenn es nur ein Mikronährstoff ist. Viele Menschen wollen es gar nicht hören, weil sie haben dann Angst, dass ihr bisheriges Leben in Frage gestellt wird. Dabei will man ihnen eigentlich nur helfen und zukünftiges Leben verbessern. Und das Schöne ist ja, durch die Neurogenese im Hippocampus ist er ja regenerationsfähig. Das heißt, selbst wenn ich ihm jahrelang geschadet habe, bis zu dem Punkt, wo Alzheimer entsteht. Denn die Neurogenese, die mangelnde Neurogenese über Jahrzehnte hinweg, ist die Ursache von Alzheimer. Das ist inzwischen sehr gut belegt. Ich habe da ein Paper drüber geschrieben, 2016, das heißt Unified Theory of Alzheimer's Disease, also eine allgemeine Erklärung der Alzheimer-Entstehung. Und dort beweise ich mit bestimmt 1000 wissenschaftlichen Studien über 50 Seiten, ist peer-reviewed, beweise ich, dass die mangelnde Neurogenese die Ursache ist von Alzheimer. Und wenn wir die Neurogenese wieder reaktivieren, wir wieder sogar gesunden können im Frühstadium des Alzheimers. Und, aber die mangelnde Neurogenese ist auch das neuronale Korrelat oder die Ursache für Depression. Das heißt, alle Antidepressiva, die auf dem Markt sind, haben nur eine einzige Funktion, die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus anzuregen, weil dann die Resilienz nach oben geht und ich eher mit den Situationen, in der ich stecke, umgehen kann, als ich es vorher konnte. Das heißt, Neugier, psychische Resilienz, Denkfähigkeit, Erinnerungsfähigkeit und dann kam noch ein fünfter Begriff von mir dazu, was auch ich unter dem mentalen Immunsystem subsumiere und das ist die Fähigkeit der rationalen Mitgefühls, des rationalen Mitgefühls. Wir wissen ja alle, dass wir die letzten 4 Jahre ziemlich geködert worden sind mit dem Begriff der Empathie. Ja, wir müssen uns in einem experimentellen Genprogramm unterwerfen, uns da injizieren lassen. Wir wollen nicht dafür wusste, was die langfristigen Wirkungen sind, weil akut wir dieses gigantische Problem haben, dass Menschen ja sterben könnten unter der Krankheit. Das heißt, das akute Problem mit dem Blick möglicherweise auf einen Menschen, der gerade am Schlauch angeschlossen wird, Atemschlauch auf der Intensivstation, mit diesem empathischen Scheinwerfer sozusagen wurden wir getrickt darin, dass wir uns jetzt da injizieren lassen müssen, obwohl klar war zu dem Zeitpunkt, wo die Programm in Deutschland gestartet wurde, dass es eigentlich gar keinen Fremdschutz liefert. Aber das, was ich wirklich erstaunlich finde, ist, dass zum Beispiel im Jahr zuvor, bevor dieses Programm startete, man diesen Lockdowns machte, das unsoziale Distanzieren, all diese Dinge, die man ja wusste, die RKI-Files sind ja draußen jetzt, die RKI, dass man selbst das RKI selbst einschätzte, es bringt alles nichts, was wir da vorschlagen. Das war ihre interne Einschätzung. Das ist in der Zwischenzeit offenbart worden, weil die Unterlagen eingeklagt wurden. Allerdings sind die so geschwärzt, ne? Also wir haben jetzt gerade so ein Bild rumgeschickt, das ist ja gerade Ostern gewesen gestern noch, gestern Ostermontag, darf man sagen, wenn man das hier aufzeichnet, denke ich mal. Aber auf jeden Fall hab ich halt so ein Bildchen rumgeschickt, ja, Ostereier vom RKI und die waren alle schwarz gefärbt. Ne? Also die haben das alles schwarz gefärbt, aber relativ klar ist, dass der Befehl, all das umzusetzen, von außen kam und wahrscheinlich sogar vom Militär, da gibt es einen Hinweis, einen sehr starken Hinweis. Der Punkt ist, man hat all diese Dinge gemacht mit uns, wohl wissend, dass es nicht funktioniert. Aber der Treiber war Empathie. Und die Lockdowns, auf die ich gerade hingewiesen habe, die Lockdowns wurden zum Beispiel finanziert dadurch, dass man die Welthungerhilfe einstellte. Das Geld musste irgendwo herkommen. Also hat man die Welthungerhilfe eingestellt und UNICEF hat sofort gewarnt, hier könnten Hunderte von Millionen Menschen sterben. Das hat aber niemanden hier gejuckt. Und Was ich jetzt unter rationaler Compassion, rationalem Mitgefühl subsumiere, ist eben auch die mentale Denkfähigkeit, die wir haben, dass was wir lokal tun, globale Auswirkungen haben kann.
Ja.
Und Empathie nennt auch Kahneman, der Psychologe, nennt das System 1. Das ist ein System, was angelernte Verhaltensweisen oder instinktive Verhaltensweise triggert. Das nennt er System 1. System 2 ist das eigentliche Denken. Und wenn wir System 2 ausschalten, weil wir das mentale Immunsystem ausgeschalten haben, und das war beim Großteil der Menschen schon 2019 ausgeschalten, denn, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, die Konsequenz einer mangelhaften Neurogenese im Hippocampus ist hier eine geschwächte Resilienz. Eine geschwächte Resilienz kann, muss nicht, aber kann natürlich dann zur Depression führen. Das heißt aber, je höher die Depressionsraten sind in einer Gesellschaft, umso niedriger muss die Neurogenese sein in dieser Gesellschaft. Wir hatten laut WEF 2018, also World Economy Forum, Weltwirtschaftsforum, wir haben das publiziert 2018, basierend auf Publikationen, die 2017 eigentlich schon rauskamen, dass wir den Höchststand an Depressionen hatten weltweit jemals aufgezeichnet. Den Höchststand. Das heißt, die Welt war im Prinzip 2018, 2019, was das mentale Immunsystem angeht, auf einem Tiefstand. Damit natürlich viel leichter manipulierbar mit Angst, ne, durch geschwächte Resilienz. Zweitens Angstverhalten, sprich Herdenverhalten, System 1, sprich man muss den Leuten nur sagen, alle machen da mit, dann macht man auch mit, weil man will ja nicht alleine sein. Alleine stehen, sich vor eine Gruppe zu stellen und seine Meinung zu vertreten, erfordert sehr viel Stamina, ja, also, kennst du ja auch, der ist ja auch Vorträge, das Lampenfieber. Man hält, man muss ein bisschen was aushalten. Aber das kann man, wenn man da oben ein mentales Immunsystem hat, was einem sagt, okay, es ist sinnvoll, was ich tue und ich muss diese Angst überwinden. Aber wenn man kein System 2 hat, was die Denkfähigkeit oder mentales Immunsystem, kein starkes, dann sagt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und rennt der Herde hinterher, weil in der Herde fühlt man sich sicher. In der Menge ist man sozusagen, bleibt man eher unentdeckt. Und das ist alles, was wir 2019, 2020, 2021 erlebt haben. Und mein Buch beschreibt halt eben genau, A, wie kann man sich davor schützen? Das indoktrinierte Gehirn hat auch eine Formel gegen Indoktrination in sich, was zeigt, in welchen Lebensbereichen wir an Schrauben drehen können, um unser mentales Immunsystem zu reaktivieren. Ganz wichtig. Denn das ist das Schöne. Also ist auch die Chance, die ich gerade sehe, für unsere Gesellschaft, weil während wir, also ich sage mal so bildhaft, während wir alle die Masken aufziehen mussten, hat das Gesundheitssystem selbst ja die Maske runtergenommen. Wir haben ja gesehen, was passiert. Und als sie die Masken runterließen, hat das Gesundheitssystem das gezeigt, was es mir selbst schon 10 Jahre lang zuvor gezeigt hat. Denn meine Aufklärungskampagne, dass Alzheimer vermeidbar ist, wurde von der Pharmaindustrie, von den Medien massivst torpediert. Ja? Also mein Beweis, dass die Neurogenese ein intaktes mentales Immunsystem vor Alzheimer schützt, wollte niemand hören. Also zumindest nicht offiziell. Keine Krankenkasse hat es interessiert. Die haben mich alle abgelehnt. Ich habe gesagt, Leute, ihr könnt doch die Menschen schützen. Macht nur, ich schreibe euch mal 2 Seiten. Ihr braucht nicht das Buch kaufen. Nur 2 Seiten. Eine Summary und ich schicke euch das. Keiner, absolut keiner hat Interesse daran gehabt.
Das Interessante, ne? Das Interessante ist doch wirklich, also was ich mich auch schon immer wieder gefragt habe, also eigentlich sollte ja die Krankenkassen sollten ja eigentlich ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass die Menschen gesünder sind, weil dann hätten sie ja geringere Kosten, ne? Wie erklärst du dir das?
Die Chefs der Krankenhäuser, nur als Beispiel, sind umso wirkmächtiger, je größer ihr Budget ist. Die Größe des Budgets hängt nicht, ist nur, also nur so ganz simpel gesagt, das Budget ist umso größer, je mehr Verschreibungen, mehr Krankenhauseinweisungen, je mehr Geld umgesetzt wird. Das heißt, die Krankenkassen leben von kranken Menschen. Mal ganz extrem gesprochen, jetzt keine kranken Menschen, jetzt auch keine Krankenkassen. Ja, also die leben davon und haben absolut kein Interesse. Und Alzheimer ist eine wunderbare Krankheit, weil chronisch. Chronische Krankheiten sind wesentlich lukrativer als akute Krankheiten.
Ja, und das Interessante ist ja auch, ne, dass die Schulmedizin ja auch immer wieder sagt, bei allen möglichen Krankheiten, dass die unheilbar sind. Ne, und wenn du dieses Dogma in Frage stellst, indem du halt beweist, dass es heilbar ist, das ist ja unzähligen Ärzten, Medizinern, Therapeuten so gegangen, dann werden die halt wirklich bekämpft, ne?
Ja, das kenne ich auch. Also, es ist ja wirklich verrückt. Ich meine, als ich zum Beispiel gerade mein Buch rausbrachte, mein erstes zu dem Thema, das hieß die Alzheimer-Lüge, wobei die Lüge eben darin besteht, dass uns weisgemacht wird, Alzheimer sei altersverursacht, also wirklich jetzt verursacht. Aber der Fehler in der ganzen Betrachtung darin liegt, dass man einfach nur eine Korrelation hat, eine Beziehung. Das heißt, je älter man wird, umso wahrscheinlicher wird Alzheimer, gefunden. Aber warum? Warum hat es, ist es dann eine Korrelation? Korrelation ist ganz einfach. Der Hippocampus, wenn er nicht wachsen kann, wird schrumpfen. Und je kleiner der Hippocampus, umso näher ist man an der Demenz, also an der Alzheimer-Demenz, die im Hippocampus beginnt. Also das ist der Ursprungsort, dort fängt das Sterben des Hirns an, im Hippocampus. Deswegen nenne ich sie auch hippokampale Demenz, weil sie im Hippocampus beginnt. Und wir haben in unserer Gesellschaft, obwohl der Hippocampus lebenslang wachsen kann, 1, 2, 3%, haben wir eine Schrumpfungsrate durchschnittlich von 1,4%. Und ungefähr, wenn die Hälfte des Hippocampus geschrumpft ist, also nach 40, 50 Jahren erwachsen sein, dann erleben wir eine Zunahme an Alzheimer-Fällen. Aber es braucht einige Jahrzehnte und daher kommt die Korrelation. Aber die Korrelation hat nichts mit Kausalität zu tun, was man sehr gut übrigens durch die Covid-Maßnahmen sieht. Sowohl die Maßnahmen waren sehr hirnschädlich, ja, weil alle Bereiche, die eigentlich förderlich sind für das Wachstum des Hippocampus, wurden in Gefahr gebracht. Beispiel, ganz zentral in der Formel gegen Indoktrination oder für einen gesunden Hippocampus, ganz zentral in meiner Formel steckt das Wort Lebenssinn. Wir brauchen einen Sinn im Leben. Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass die Lockdowns für sehr viel Sinnlosigkeit gesorgt haben, also nicht nur sinnlos in sich selbst waren, aber das Problem war, dass eben viele Menschen Existenzängste hatten, ja, ihren Job verloren, ja, ihre eigenständige Menschen, also Menschen, die eine Gaststätte hatten oder sonst irgendwas, die waren plötzlich komplett, die hatten auch, wussten ja nicht, wann das endet, ja. Das war das eine. Dann Bewegung. Wir brauchen körperliche Aktivität, weil die signalisiert unserem Hippocampus, ah, da bewegt sich jemand, ah, da macht jemand neue Erfahrungen. Weil ja früher war ja Bewegung nicht nur auf dem Hometrainer, sondern da hat man sich tatsächlich noch in der freien Natur bewegt, um Nahrung zu sammeln, um zu jagen, um zu fischen. Und alle Erfahrungen, die man auf diesem Weg machte, musste man ja sich erinnern können. Weil wenn man nicht weiß, wo ein Apfelbaum gestanden ist, hat am letzten Tag, am gestrigen Tag, dann wird man am nächsten Tag dann nicht mehr hinfinden. Genauso wenig, wie man nicht überlebt, wenn man nicht wenn man zum zweiten Mal am Bär vorbeikommt, weil man beim ersten Mal vergessen hat, dass man dort war. Und so ist halt eben wichtig, dass Bewegung, jedes Hormon, was für mehr körperliche Fitness sorgt, Erythropoietin, Wachstumshormon, viele, viele andere, über ein Dutzend. Alle diese haben als Sekundärfunktion Aktivierung des Hippocampus, Neurogenese. Und was ist passiert 2020? Sportstätten geschlossen, Schulunterricht fiel flach, Homeoffice, die Leute hatten keinen Grund mehr, das Haus zu verlassen. Dann kam noch der Curfew dazu, also die abendliche Ausgehbeschränkung. Wenn man dann seinen Arbeitstag hinter sich hatte, musste man dann vor dem Fernseher sitzen und die Nachrichten anschauen, die übrigens auch hirntoxisch sind. Dann haben wir ein richtiges, kunterbuntes sozusagen Milieu, das hirnschädlich ist und vor allem Hippocampus schädigt. Und dann kommt noch dazu 2021 dieses modifizierte Spike-Protein, was als mRNA den Menschen injiziert wird, also als genetisches Material, ist ja so modifiziert worden, also basierend auf einem Patent von Moderna von 2016 wurde eine Sequenz implantiert in Wuhan, ist inzwischen alles bewiesen. Und diese Sequenz sorgt für eine Schnittstelle, für eine molekulare Schere, die wir in all unseren Körperzellen haben. Und natürlich, die mRNA kann in all unsere Körperzellen gelangen und damit können alle Körperzellen die mRNA übersetzen in das Spike-Protein. Und das Spike-Protein wird dann von dieser körperinternen, zellinternen Schere, molekulare Schere, die nennt man Furin, gespalten. Und es entstehen, wie bei einer Wurst, wenn man sie durchschneidet, zwei Enden, zwei Hälften. Und die eine Hälfte nennt man die S1-Untereinheit, die andere nennt man die S2. S steht für Spike. Und die S1-Untereinheit, ist es inzwischen gezeigt worden, ist effizient gehirngängig. Und dort wird sie vom Immunsystem des Gehirns erkannt, von einem Rezeptor, der schon wirklich hunderte von Millionen Jahre alt ist in der Evolution und schon vor 100 Millionen Jahren Spike-Proteine erkannt hat. Dieser Rezeptor erkennt das Spike-Protein und aktiviert nun einen Prozess, den wir Neuroinflammation nennen, eine Entzündung des Gehirns, Freisetzung von Bodenstoffen, proinflammatorische, entzündungsförderliche Bodenstoffe. Und wir wissen, und ich habe mir die ganze Kaskade angeguckt, alle, die gemessen worden sind, jeder einzelne von denen alleine legt die Neurogenese im Hippocampus lahm. Das heißt, wir haben einen kompletten Shutdown. Medizinisch nennt man das Ganze Brain Fog, ja, also laienmedizinisch. Man nennt es aber auch Post-Vac oder Long-Covid, je nachdem, ob man in der ob man in öffentlichen Medien schaut oder in den Arztpraxen. Da werden unterschiedliche Begriffe verwendet, je nachdem, was mehr politisch opportun ist. Aber der Punkt ist, man kann diesen Prozess, noch darüber berichte ich, bitte auch alle auf meine Webseite zu gehen, weil ich da sehr viele Dokumente immer hinterlege, diesen Prozess der Aktivierung der Neurogenese, der Inhibition der Neurogenese durch die Neuroinflammation wird durch eine Signalkaskade in den Immunzellen gestartet, die eben durch die Erkennung von dieser S1-Untereinheit getriggert wird. Und in dieser Kaskade ist ein Molekül, ein Signalmolekül, ein Signaltransducer kann man das nennen, neuenglisch. Dieser Signaltransducer hat einen Kurzbegriff GSK3-Beta. Gehe jetzt nicht in die Details, aber GSK3-Beta hat einen natürlichen Hemmstoff. Ein natürlicher Hemmstoff, der nennt sich Lithium. Das dritte Element im Periodensystem. Und zwar geringste Menge Lithium, also was ich mikrodosiertes oder essentielles Lithium nenne. Man findet zum Beispiel 1 bis 2 Milligramm in Meeresfisch. Und wir wissen, dass die Evolution des Menschen in Afrika wahrscheinlich über Zehntausende von Jahren stattfand am Meer. Durch eine Eiszeit getriggert, mussten die Menschen an den Küsten überleben. Die Menschheit ging durch ein Nadelöhr, das war so vor 200.000 Jahren bis ungefähr 130.000 Jahre vor unserer Zeit. Und in dieser Zeit hat das menschliche Gehirn seinen größten Wachstumsschub erlebt. Und die Frage war immer, was ist da am Meer anders gewesen wie im Inland?
Nochmal ganz, ganz kurz. Ich habe nochmal eine Frage dazu. Also, du hast ja gesagt, dass durch diese mRNA-Injektion, ne, sage ich mal vorsichtig, dass dadurch eben Entzündungsvorgänge im Gehirn verursacht werden. Glaubst du, dass das ein Zufall ist oder dass das kein Zufall ist?
Sagen wir mal so, Zufall oder Nicht-Zufall würde bedeuten Absicht oder Nicht-Absicht.
Genau.
Und das wiederum würde übersetzt bedeuten, dass ich, wenn ich jetzt ein wissenschaftlicher Staatsanwalt wäre, der jetzt irgendjemand verklagen will, dem Absicht unterstellen muss. Oder zumindest könnte ich ihn verklagen, weil ich sage, ja, das ist sozusagen zwar unabsichtlich gewesen, aber letztendlich doch zum Schaden der Menschheit. Die Frage, die ich eben dann eben auch in meinem Buch hier nachgehe, also in dem Buch hier, ist ein großes Kapitel dieser letzten Frage gewidmet. Und als Staatsanwalt kann ich nicht gleichzeitig Richter und Jury sein. Ja? Also ich kann nicht alles in Personalunion sein. Ich bin wirklich nur als Staatsanwalt dann unterwegs und liefere die Evidenz. Allerdings, wenn die Evidenz jemand hört, dann und er dann als Jury, als Leser und damit auch als Jury, als Geschworener sozusagen, der seine Entscheidung fällen muss, wie beurteilt er die Situation, wird er wahrscheinlich, wie es Staatsanwalt immer sagen, nur zu einem Urteil kommen können. Aber was ist die Evidenz? Nun, erstmal die Frage raus mal außen vor, ob das Virus absichtlich oder nicht absichtlich freigesetzt worden ist. Und wenn es unabsichtlich war, wieso konnten die innerhalb von einem Jahr einen Impfstoff produzieren in Milliardenmengen? Also all das ist sehr, sehr dubiös. Aber was garantiert absichtlich war, ist, dass man wusste, dass das Spike-Protein ja modifiziert wurde zur Biowaffe. Also die 2018 hat eine Denkfabrik, ein Think Tank der DARPA, das ist der Wissenschaftsarm des US-Verteidigungsministeriums hatte einen Think Tank, den vorgeschlagen, man müsste Coronaviren zu Biowaffen machen, indem man eine Furin-Schnittstelle in das Spike-Protein einbaut. Dann hat man erstmal geschaut, im Tierreich gibt es das vielleicht schon, gab es nicht. Also musste man es einbauen. Dummerweise hat man genau die Sequenz genommen, die Moderna schon ja, 2 Jahre vorher, 2016, patentiert hatte. Der Vorschlag kam 2018, 2019 war es eingebaut und hat Ende 2019 das Labor verlassen. Diese Modifikation, man nennt es auch Gain of Function, also zusätzliche Funktionalität, ist einerseits dazu da, das ist die offizielle Version, es infektiöser zu machen. Es ist infektiöser als zum Beispiel SARS-CoV-1 wo man schon wusste, dass das Spike-Protein hirntoxisch ist. Das wusste man. 2006 war es eben publiziert worden. 2002 ist SARS-CoV-1. 4 Jahre später wusste man über die Spike-Protein-Toxizität fürs Gehirn und wie es Hippocampus schädigt, wusste man Bescheid. Aber es ist nicht gehirngängig. Durch die Furinspaltstelle bekommt es nun die Gehirngängigkeit. Der Teil, die S1-Unterhaltung, die abgespalten wird, wird erkannt von diesem Rezeptor TLR4 auf den Immunzellen im Gehirn und ist dann hirntoxisch, neurotoxisch, weil es eine starke Neuroinflammation auslöst, solange dieses Protein im Gehirn ist. Das wusste man alles. Okay, was hatte man für Möglichkeiten? Wenn ich jetzt tatsächlich Menschen impfen will, ja, mal angenommen, ich will wirklich Menschen impfen gegen Covid-19, wobei das gar nicht notwendig gewesen wäre, hätte man einfach den Menschen genügend Vitamin D gegeben. Also allein schon das Impfprogramm selbst muss man in Frage stellen. Ja, und die Frage, warum hat man das mit Absicht durchgezogen, wo es doch schon ganz klar war. Und zwar noch bevor der erste Mensch geimpft wurde oder dieses mRNA indiziert bekommen hat, war eindeutig, aber wirklich eindeutig publiziert, peer-reviewed, in vielen, vielen Studien, Kausalität bewiesen, der Vitamin D-Mangel ist die Ursache für die schweren Verläufe. Also hätte man den Vitamin D-Spiegel auf einen natürlichen Level gehoben, der bei ungefähr 120, 130 Nanomol liegt, wäre die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, auf null abgesunken. Hätte man also in klinischen Versuchen, wo man diese MR getestet hat, der Kontrollgruppe genügend Vitamin D gegeben, dann wäre das Programm von vornherein komplett gescheitert gewesen. Weil in der Kontrollgruppe wäre niemand gestorben, sondern nur in der Impfgruppe. Und damit hätte man sich gefragt, warum soll ich den Leuten was impfen, was eher schadet als nutzt. Okay, das hat man nicht gemacht. Absicht oder nicht Absicht, große Frage. Dann kommt der mRNA-Impfstoff. Jetzt hat man viele Möglichkeiten. Erstens, warum mRNA? Warum nicht einfach ein Protein spritzen? Hat ein deutscher Mediziner vorgeschlagen, hat sogar ein Patent. Also hat die Vorschriften geschrieben, hat gesagt, ihr macht kein Patent draus, ihr könnt es alle umsonst haben. Man hätte innerhalb von wenigen Tagen genügend Protein herstellen können, um jeden Menschen mit Protein zu versorgen. Also körperfremdes Protein, das injiziert man und der Körper würde Immunzellen aktivieren, er wäre sozusagen immunisiert. Nein, man wollte die mRNA haben. Warum? Keine Ahnung. Die mRNA musste natürlich verpackt werden, damit die nicht sofort zerstört wird. Und auch die Zellen, wirklich das Interne der Zellen erreicht, die Verpackung selbst, hat man die sogenannten Lipid-Nanopartikel benutzt. Lipid-Nanopartikel sind entwickelt worden für ihre Hirngängigkeit. Das ist der einzige Grund, warum es die überhaupt gibt. Die hat man entwickelt, um Chemotherapeutika, die normalerweise nicht über die Blut-Hirn-Schranke gelangen, ins Gehirn transportieren zu können. Also hat man die mRNA so verpackt, dass sie Gehirngänge geht. Das wusste auch schon die Europäische Arzneimittelbehörde. Untersuchungen gab es, die zeigten, dass 4% der zirkulierenden mRNA im Gehirn ankommt. Was soll nun ein Impfstoff im Gehirn für eine respiratorische Erkrankung? Große Frage. Ich als Mediziner kann es nicht erklären. Dann hat man die mRNA benutzt. Okay, jetzt sagen wir mal, es gibt keine Alternative, wir müssen mRNA benutzen, obwohl es sie gibt. Also ich habe schon mehrere Alternativen gezeigt, Vitamin D, Protein, aber jetzt nehmen wir die mRNA. Gibt keine Alternative, offiziell Slogan. Gut, nehmen wir die mRNA. Es ist die Frage, was für eine mRNA nehme ich? Es wurde vorgeschlagen, schon 2020, die beste Möglichkeit gegen ein Coronavirus zu impfen, ist nicht das Spike-Protein, sondern das sogenannte Nukleokapsid, also die Hülle, also nicht die Zacken der Krone, sondern die Krone selbst. Ja, die Spikes sind die Krone, die Zacken der Krone, aber die Krone selbst, die im Prinzip das Erbgut umschützt. Das nennt man das Nukleokapsid. Und das wissen wir auch, macht den besten Impfschutz, also den besten Schutz. Wer Antikörper entwickelt gegen das Nukleokapsid, hat den besten Schutz vor einer Reinfektion. Also, Nukleokapsid wurde abgelehnt. Nein, wir müssen das Spike-Protein nehmen. Hat keinen Sinn gemacht. Jetzt nimmt man das Spike-Protein, das wird ja in diese mRNA eingebaut, also mit genetischen Methoden, molekulargenetischen Methoden. Wenn man etwas einbaut, von dem man weiß, dass es eigentlich mal konstruiert wurde als Biowaffe, dann kann man ja die Furinspaltstelle eigentlich modifizieren. Es sind ja nur, ne, also die Furinspaltstelle besteht aus verschiedenen Aminosäuren innerhalb eines Proteinkette. Und diese Aminosäuren, da muss man nur eine einzige austauschen. Eine von Hunderten. Eine einzige austauschen. Der Rest wäre immer noch Spike-Protein. Aber eine einzige ausgetauscht und man hätte keine Spaltung, keine Freisetzung der S1-Untereinheit ins Gehirn kann. Hat man nicht gemacht. Gerade warum? Warum hat man es als Biowaffe weitergelassen? Ja, da fängt dann bei mir eher nochmal an, die Frage, ja, mit Ja beantwortet zu werden, ist das Absicht? Also bei mir selber, und ich bin ja der Staatsanwalt in dem Fall, der Selbsternannte, ich bin überzeugt, dass es Absicht ist und mein Ziel ist, die Menschen davon überzeugen, dass ihnen hier Böses angetan wurde. Denn nur dann haben wir eine Chance, wenn alle aufwachen und das kapieren, also die Mehrheit aufwacht, das kapiert, dass wir etwas verhindern, was noch viel schlimmer wird als das, was wir schon erlebt haben. Denn
Es ist ja so, dass ja, viele Leute sagen ja, okay, die Corona-Zeit ist eh vorbei, ne, es gibt kein Problem mehr, aber es ist ja auch so, dass eben, soweit ich weiß, eben die meisten Impfungen auf mRNA umgestellt werden. Ne? Das heißt, dass auch andere Impfungen jetzt diese Technik benutzen und damit auch eben ähnlich gefährlich sind, oder?
ja, es ist ganz arg, ich nenne es mal nur gruselig, was auf uns zukommt, weil obwohl des Riesenmisserfolgs und der Schädigung des Gehirns, ich hatte ja eingangs gesagt, die Neurogenese, wenn wir die blockieren, steigen die Depressionsraten, steigen die Alzheimerraten. Um dir mal ein Ausmaß zu geben, was wir gerade schon erleben, und zwar schon 2021 erlebt haben. Ende 2021 hat die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft eine Erhebung gemacht. Wie viele neue Alzheimer-Fälle hatten wir 2021? Und die vorhergehende Erhebung war 2018. Wie viele Fälle hatten wir 2018? Neue Fälle von Alzheimer. Und Alzheimer, wie gesagt, nur die Spitze eines Eisbergs einer Gesellschaft, deren Immunsystem, mentales Immunsystem, die adulte hypokampalneurogenese, attackiert wurde. Und ich habe ja gesagt, es ist ja nicht all das verursacht, sondern all das bedingt, weil der Prozess Jahrzehnte braucht. Allerdings, wenn ich gezielt den Hippocampus beeinträchtige, durch die Maßnahmen 2020 und durch das Impfprogramm 2021. Beides führte zu einer Beeinträchtigung der neuronalen hippokampalen Neurogenese. Dann werde ich eine Beschleunigung des Prozesses erleben. Das habe ich vorhergesagt. Habe ich schon ein Buch publiziert, das heißt Das schöpfte Gehirn, kam im Januar 2020 raus, 2021 raus, habe ich gesagt, Leute werden eine Beschleunigung sehen. Innerhalb von 2020 haben sich die Depressionsrate verdreifacht. Weltweit. Vom Höchststand verdreifacht. Alzheimer ging von 2018 auf 2021 bei den Fällen über 65 Jahren um 31% hoch. Wir haben 31% mehr Neuerkrankungen 2021 wie 2018. Ich kann ganz klar sagen, die deutsche Gesellschaft ist nicht um 31% gealtert in 3 Jahren. Zumindest nicht chronologisch, mental wahrscheinlich schon. Und das Nächste, was halt kam, was erschreckend für mich war, dass Alter, wo man normalerweise mit Alzheimer rechnen kann, wo es anfängt, ist ab 65. Ja, da hat man so 1% Alzheimer-Fälle. Alle 5 Jahre verdoppelt sich es mit 70 und für 2%, mit 75 4% und so weiter. Okay, das ist sozusagen ein exponentielles Wachstum der Alzheimer-Raten mit dem zunehmenden Alter, aufgrund dessen, dass es eben Zeit braucht. Unter 65 erwartet man kaum Alzheimer. Im Report 2021 steht drin, wir hatten über 100.000, 105.000 Fälle, neue Alzheimer-Fälle unter 65. Eine massive Beschleunigung. Aber trotz all dieser ja, katastrophalen Entwicklung und wie gesagt, immer durch die Brille gesehen, man hätte eigentlich gar nichts gebraucht, hätte man den Leuten genügend Vitamin D gegeben, was übrigens Alzheimer verhindert. Ja? Also Alzheimer wird auch durch Vitamin D-Mangel mit verursacht. Sprich, man könnte eine große Reduktion haben. Nur als Beispiel, 25 Nanomol, was der winterliche Vitamin D-Spiegel in der Gesellschaft ist, gegenüber 125 Nanomol, was pro Liter, was in Wildvölkern gemessen wird, also in Naturvölkern. Diese 100 Nanomol führt zu einer Reduktion der Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 70%. Ja, aber statt den Leuten zu sagen, nehmt Vitamin D, wird ihnen gesagt, nehmt die Impfung, die nachweislich mRNA, ja, Gehirn und so weiter, Spike-Protein, Subunit, das Gehirn schädigt. Das heißt, wir haben eine Gesundheitspolitik, die auf der einen Seite alles verhindert, was unser Gehirn nützlich wäre, und gleichzeitig uns aber vormacht, Dinge zu tun, also uns vorschreibt, Dinge zu tun, die unser Gehirn schädigen. Und wie Herr Bhakti, Herr Swarup Bhakti ja schon gesagt hat, es ist ja nicht nur, wie ich zeige, eine direkte Schädigung des Hippocampus durch das S1-Untereinheit, durch die Neuroinflammation. Wir haben ja auch eine Schädigung der Blutgefäße, hauptsächlich natürlich erstmal in erster Linie. Und jede Schädigung des der Blutzellen führt zu einer mangelnden Versorgung des Gehirns, zu einer Schädigung der Organe. Und jeder mRNA-Impfstoff macht natürlich genau das Gleiche. Er liefert an die Innenauskleidung der Blutgefäße, man nennt es Endothelzellen, an die Innenauskleidung jetzt praktisch die Instruktion, produziere ein Protein, was körperfremd ist. Ja, ein pathogenes Protein, was vielleicht bei Pneumokokken, bei Meningokokken, bei was auch immer, ja, Ebola, was auch immer den Leuten einfällt. Und das wird es produziert und wird damit werden die Zellen zum Fokus der Attacke des eigenen Immunsystems. Und das kann nicht gut sein. Ja, das ist extrem ungesund. Das heißt, unabhängig vom Spike-Protein werden wir natürlich eine weitere Schädigung haben des gesamten Systems, aber auch des Gehirns, weil natürlich das Gehirn am empfindlichsten ist auf Blutunterversorgung, wie wir wissen. Und das heißt, alle neuen Impfstoffe, die da kommen werden und die jetzt wieder aller Evidenz als, ja, Gott sind, ja, als das Gelbe vom Ei uns da vermittelt wird, die werden jetzt kommen. Es sind mindestens 8 neue Impfstoffe in der Pipeline, das wissen wir. Aber die kommen mit einer Vehemenz, die uns Angst machen sollte. Denn ich weiß aus relativ verlässlichen Quellen, dass die ursprünglichen Ideen der Weltgesundheitsorganisation war, dass schon die Covid-mRNA-Impfstoffe Pflichtimpfstoffe werden. Also nicht nur sozialer Druck, sondern tatsächlich zum Gesetz werden, jeder muss geimpft sein. Natürlich kann man sagen, ich weigere mich, aber wer weiß, ob man dann das Haus verlassen darf. Die neuen Pläne sind es so, dass man sagt, naja, die Weltgemeinschaft hat nicht optimal reagiert auf Covid und das muss in Zukunft besser werden. Und um das besser zu machen, müssen jetzt alle Regierungen der Welt, die WHO, zum alleinigen Führer, zur Supermacht gegen potenziell zukünftige Bedrohungen machen. Viraler Natur oder bakterieller Natur, also ja, Pandemienatur. Das heißt, wenn der Generaldirektor, wenn diese Gesetze verabschiedet sind und der Plan ist, das im Mai 2024 zu machen, weltweit, wenn das ratifiziert ist, also umgesetzt ist, dann braucht der Generaldirektor der WHO nur ins Mikrofon zu hauchen. Oh, ich glaube, ich glaube, es muss nicht eine Pandemie sein, ich glaube, wir könnten wieder mit einer neuen Pandemie rechnen, die so und so aussehen könnte. Das reicht schon, dass die Pharmaindustrie Impfstoffe oder Medikamente auf den Markt bringen kann, die nach neuester Fassung des Gesetzes nicht mehr klinisch überprüft werden müssen. Es gibt keine Notfallverordnung mehr, sondern eine sofort dauerhafte Verordnung dieser Impfstoffe. Eine sofort wirksame auf mRNA-Basis. Und ich glaube, wenn die WHO ermächtigt ist, praktisch zu einer Weltregierung wird, was diese Fragen angeht, dann wird sie sich auch nicht mehr zurückhalten. Dann wird die Pflicht kommen. Denn steht das Leben von allen auf dem Spiel. Ja? Selbst wenn nur bei mir, also nur das Beispiel, ich habe ja, es ist so unfassbar, wenn man sich das vorstellt. Auf PCR-Basis kann man ja wirklich alles nachweisen, das, was nicht da ist. Ja? Aber nur als Beispiel, wir sind alle Träger von potenziell pathogenen Mikroorganismen. Wir sind fast alle Träger, also eigentlich sind wir alle Träger. Nur als Beispiel, 60% aller Menschen sind Träger von sogenannten Pneumokokken. Wir sind die Hauptverursacher von Lungenentzündung. Wir sind Träger, die sind in unseren Schleimhäuten drin, macht aber nichts, weil unser Immunsystem trainiert an denen, sozusagen effizient gegen zukünftige, ja, wenn einer mich wirklich mal anhustet mit Pneumokokken und ich kriege einen ganzen Schwall auf meinen Nasenschleimhäute, dann weiß mein Immunsystem schon, wie mit umzugehen ist, weil es hat sein Leben lang daran trainiert. Wir wissen zum Beispiel von Mäusen, wenn man denen sozusagen diese kommensalen Keime wegnimmt, dann sind die schlechter vorbereitet, wenn tatsächlich dann das Bakterium kommt. Wenn ich jetzt aber eine PCR mache an der Menschheit, an der gesamten Menschheit auf Pneumokokken werden 60% als pathogene Menschen betrachtet. Die werden das Haus nicht mehr verlassen dürfen, bis sie geimpft sind. Dasselbe gilt für Meningokokken. Und ich kann noch mal ein Dutzend weitere aufzählen. Das heißt, in Kombination ist jeder von uns heute schon laut PCR, aufgrund einer PCR-Analyse, wäre er multimorbide. Also mehrfach Krankheitserreger für eine Bioterrorist sozusagen, der nur darauf wartet, andere zu infizieren und umzubringen. Und mit dieser Logik werden wir alle diese Impfstoffe bekommen. Und das ist, wenn das passiert, also wenn diese Umsetzung dieser Gesetze kommt und wir die Fähigkeit verlieren, uns dagegen gewehren zu können, das wird der schwärzeste Tag sein, den die Menschheit erlebt hat. Und mein Buch, das Indoktrinierte Gehirn, warnt davor, erklärt wohl, wie das zusammenhängt, was die Absicht ist, wie es umgesetzt wird. Und ich sprach ja eingangs von unserem Gespräch mit diesem, das war schon ein Monolog, aber sorry. Es ist einfach so, ich sprach ja eingangs davon, dass Prinz Charles von einem großen Great Reset, das hat das Wort geprägt, also der große Umbruch, den auch unser Bundeskanzler ja ständig in den Mund nimmt. Dieses Wort, man redet ja auch von Zeitenwende, ne, und so. Also dieses neue Betriebssystem wird man wie beim Computer nur installieren können, wenn man das vorhergehende Betriebssystem löscht. Und das wirkliche Perfide, was ich in meinem Buch darstelle, ist Folgendes. Wenn ich die Produktion dieser Zellen im Hippocampus ja, blockiere, stoppe, drohen uns ja nicht nur Krankheiten wie Depressionen, Alzheimer oder mentale Erschöpfung und so weiter. Brain Fog, wie man das auch nennen mag. Was noch viel schlimmer ist in meiner Meinung, ist, dass wir diese Zellen brauchen, um neue Sachen zu erinnern, ohne frühere zu vergessen. Und wenn wir jetzt in eine Situation geraten, dass wir diese Blockade haben, gleichzeitig aber gezwungen werden, ständig neue Sachen zu lernen, die nicht schön sind, ja, der nächste Krieg, nächste Weltkrieg, die Klimakatastrophe und. Und alle diese Narrative, die uns sozusagen eingetrichtert werden, ständig, auch von, insbesondere von den Medien, den Leitmedien, die das ganze Programm ja leiten, deswegen heißen sie ja Leitmedien, die Medien trichtern uns das ein. Aber stell dir mal vor, du hast keine neuen Nervenzellen, um das abzuspeichern. Das heißt, du nimmst deine alten, um das zu tun. Was ist die Konsequenz? Es kommt zu einem Überschreiben deiner früheren Erinnerungen. Das heißt, mit jedem Narrativ, was wir tagtäglich lernen, wird unsere eigene bisherige Persönlichkeit reduziert. Unsere Individualität geht verschwunden.
Und was bedeutet, ist das die Fähigkeit des unabhängigen Denkens, ne? Also das wirklich sich eine eigene Meinung bilden aufgrund von eigenen Erfahrungen, aufgrund von Logik, ne? Wirklich Dinge zu bewerten, das wird weggehen, ne? Was wiederum dazu führt, dass sie im Prinzip ihre Dinge noch viel besser durchsetzen können. Also es ist wirklich extrem perfide, was da läuft.
Ist ein Teufelskreis der Indoktrination, der möglicherweise, ja, der nur durchbrochen werden kann, wenn wir Menschen aufwecken. Ich weiß nicht, wo das Buch rumliegt, aber irgendjemand hat mir vor kurzem ein Buch zugeschickt, das vor einem Jahr oder so, vor kurzem war die Zeit rennt. Aber der hat mir ein Buch zugeschickt und hat gesagt, naja, so ein Rückblick auf die ersten 2 Jahre Covid. Und hat gesagt, im Gegensatz zu dem, was die Leitmedien uns gesagt haben, haben nicht die Leichen die Straßen gepflastert. Ja, das war ja die Vorhersage. Trotzdem, so hat er gesagt, wären ein Drittel seiner Bekannten tot, ein Drittel wären im Koma und ein Drittel lebt nur noch. Was er natürlich meint, ist die Funktion des Gehirns, also die Fähigkeit, noch Neues aufzunehmen. Ein Drittel kann sein, dass wir die nicht mehr erreichen. Egal wie viel Evidenz man präsentiert, falls man es überhaupt darf, die hören da nicht hin, die wollen es nicht wissen. So ist es. Der Staat ist sozusagen der beste Schutz für unsere mentale Gesundheit. Den kann man nicht mehr helfen. Sorry. Ich versuche seit 2 Jahren oder 3 Jahren. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, der ist nicht erreichbar. Und das ist nicht nur Bekannte, es sind auch Menschen, die noch näher zu mir stehen. Und zwar nicht meine Kernfamilie, Gott sei Dank. Aber ein Drittel liegt im Koma. Und dieses Drittel kann man aufwecken. Ich habe vorhin erwähnt, dass zum Beispiel diese Blockade der Neurogenese durch die Neuroinflammation im Gehirn, ja, Brain Fog, Depression, Alzheimer, all diese Dinge, da gibt es einen natürlichen Inhibitor. Ich habe vorhin auf Lithium kurz hingewiesen. Und seit mehreren Monaten mache ich eine Riesenkampagne weltweit, dass Leute Lithium mikrodosiertes nehmen sollen. Weil mikrodosiertes Lithium hat mehrere Funktionen. A, es hilft beim Abräumen toxischer, nicht funktioneller Bestandteile des Gehirns. Man nennt es Mikrophagie. Oder Mitochondriophagie. Also das Regenerieren, das Verjüngen des Gehirns steckt dahinter. Da gab es einen Nobelpreis dafür, 2015, glaube ich. Zweite ist, es aktiviert die Neurogenese. Lithium, Low Dose, also 1 Milligramm pro Tag, aktiviert die Neurogenese. Drittens, es hemmt die Inflammation, weil es interferiert mit diesem GSK3-Beta, was ich vorhin genannt hatte, was die Neuroinflammation triggert. Dadurch verschwindet der Brain Fog. Dadurch wird die Depression reduziert. Damit steigt die Resilienz, die Denkfähigkeit und so weiter. Und das Verrückte ist eben, die WHO, die uns das alles mit eingebrockt hat, kämpft vehement dagegen, Lithium als essentielles Spurenelement anzuerkennen. Noch nicht mal als mögliches Spurenelement, weshalb zum Beispiel in Deutschland dieses eine Milligramm, was wirklich geringste Menge ist, dieses eine Milligramm als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt zu bringen. Aber die Bedeutung ist unfassbar. Es gibt inzwischen, ich würde sagen, über ein Dutzend Studien weltweit, möglicherweise über 20 schon, weltweit, die eindeutig zeigt, und die WHO verweist sogar auf die ersten von denen, damals 1996, wenn du in einer Region, in einem Bereich lebst, sag mal, ich wohne jetzt hier in Freiburg, Emding, das hat Trinkwasserversorgung, oder gibt es ein anderes Bereich, die haben eine andere Trinkwasserversorgung. Wenn du in dem Bereich lebst, wo dein, bei der Grund Also das Leitungswasser ein bisschen mehr Lithium hat als in einem anderen Bereich, wo etwas weniger ist. Also ein kleiner Unterschied im Lithium von einem Bereich, wo du lebst, in einem anderen Bereich, wo andere Leute leben, reduziert sich mit etwas erhöhtem Lithium die Wahrscheinlichkeit A, dass du Herzinfarkt bekommst, B, dass du eine Depression bekommst, dass du Alzheimer bekommst, dass du Suizid begehst oder dass du in ein mentales Hospital eingewiesen wirst.
Ja, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr besonders, was du eben über Lithium sagst. Ich habe selber Lithium zu Hause, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass es eben so kraftvoll ist. Danke für den Tipp an dieser Stelle. Möchtest du denn zu dem gesamten Thema nochmal einen Ausblick geben oder so ein Statement, um unser Thema wirklich auch möglichst positiv abzurunden?
So, ich muss tatsächlich sagen, so sehr wir alle gelitten haben in den letzten Jahren, umso klarer ist mir geworden, dass darin auch eine Riesenchance besteht. Ich meine, wir lernen ja immer nur sozusagen aus Erfahrungen, und zwar Erfahrungen, die wirklich neu sind. Also wenn man sozusagen nur bestätigt bekommt, was man eh schon weiß, dann lernt man ja nichts Neues. Und dafür ist ja unser mentales Immunsystem auch da, dass wir mit neuen Dingen umgehen können, daraus enorme Erfahrungen sammeln und wissen und nachdenken und dann daraus sinnvolle Entscheidungen treffen. Und ich meine, die Krise, die wir in den letzten Jahren erlebt haben und die noch weitergehen wird leider, die ermöglicht natürlich ein enormes Lernpotenzial. Also das ist unfassbar. Und um es positiv abzurunden, ich denke, die größte Krise, die die Menschheit vielleicht bisher erlebt hat, oder eine der größten Krisen, ist auch die größte Chance, die wir haben. Also wir haben jetzt die Chance, tatsächlich ein Gesundheitssystem zu etablieren, das schon bei jedem Einzelnen beginnt. Also jeder Einzelne kann jetzt praktisch erkennen, okay, die da oben scheren sich einen Dreck um meine Gesundheit. Ich muss da Selbstverantwortung betreiben. Ich kann auch nicht mal mehr meinem Arzt trauen, der mir das Zeug injiziert hat. Ich muss wirklich jetzt anfangen zu nachzudenken, wo kriege ich eigentlich Informationen her, die mich tatsächlich schützen. Also Menschen, die nicht irgendwelche Eigeninteressen verfolgen, sei es finanziell oder politisch oder sonst irgendwie machtpolitisch, sondern wo sind Menschen, die tatsächlich das Wissen haben, mir zu sagen, was kann ich tun, um gesund zu bleiben, meine Gesundheit zu verbessern, vor allem meine mentale, und auch die von meinen Kindern und Enkeln und so weiter. Und da fängt jetzt ein Umdenken statt. Ich sehe das ganz, ganz deutlich. Ich meine, nur als Beispiel, ich habe über das Lithium-Thema schon seit 2015 schreibe ich darüber. Es hat fast niemand interessiert. Jetzt, wo alle Long-Covid haben und Post-Vac, die Apotheken kommen nicht mehr hinterher mit der Produktion. Es ist unfassbar, was es für einen Sturm ausgelöst hat, weil eben diese Krise jetzt gezeigt hat, dass die Menschheit unter einem Mangel leidet, und zwar ganz akut. Nicht dieses chronisch schleichende Problem mit Alzheimer, sondern eben dieses akute Brain Fog und so weiter. Und das heißt, diese Krise, die wir gerade erleben, hat diese gewaltige Chance, ein Gesundheitssystem auf den Weg zu bringen, das diesen Namen tatsächlich verdient hat, wo es wirklich um Gesundheit geht, weil das andere System würde ich eher Krankheitssystem nennen.
Ja,
Die
ja.
Krankenkassen, die davon leben, die Pharmafirmen,
Krankenhäuser.
die alle leben davon. Ja, und die könnten wir alle arbeitslos machen, weitgehend, wenn wir uns selbst um unsere Gesundheit kümmern. Und das ist die Chance, die wir jetzt haben. Die müssen wir ergreifen, die müssen wir schnell ergreifen, weil, wie gesagt, wenn diese WHO-Weltregierung kommen sollte, selbst dann noch können die Menschen auf die Straße gehen, aber sie werden es nur tun mit einem mentalen Immunsystem, das diesen Namen verdient hat.
Ja, vielen, vielen Dank. Danke. Also das freut mich auch sehr, dass ich jetzt hier wirklich richtig viel dazugelernt habe. ja, also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass du dieses Wissen in die Welt bringst. Danke auch für dein Engagement und deinen Einsatz. Und das spürt man total, ne? Dass es wirklich eine Herzensangelegenheit ist für dich. Und wir brauchen wirklich noch mehr Menschen wie dich, die solche wichtigen Informationen in die Welt bringen. Wir verlinken natürlich alles, was du auch an Infos hast, deine Webseite und so weiter, deinen Kanal, verlinken wir alles unter diesem Beitrag. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung. Schaut euch gerne die Infos an, die sind wirklich sehr zu empfehlen, sehr wertvoll, sehr wichtig auch für die Zukunft unserer Gesundheit, unserer Erde. Und ja, danke für eure Unterstützung. Und alles Liebe, lieber Michael, mach weiter so.
Ich muss auch dir danken. Ich meine, ohne dein, man braucht schon ein bisschen Mut heutzutage, über so Sachen zu berichten. Und ohne Menschen wie dich würde meine Botschaft keine finden. Vielen Dank.
Danke an dich auch. Alles Liebe, ne? Bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Ciao.